Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Margot Friedländer ist tot. Die Holocaust-Überlebende starb heute im Alter von 103 Jahren in Berlin. Friedländer hat das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt, ist in die USA ausgewandert und mit 88 Jahren nach Deutschland zurückgekehrt. Hier hat sie sich als Zeitzeugin gegen das Vergessen und für Versöhnung engagiert. Seid Menschen, das war ihr Appell.
Das ist der Stern, den wir getragen haben.
Der Stern, ein Notizbuch, die Bernsteinkette ihrer Mutter, ein paar Fotos. Viel mehr ist Margot Friedländer von ihrer Familie nicht geblieben. Geboren 1921 in Berlin, erlebt sie das ganze Grauen der NS-Diktatur. 1943 wird ihr Bruder nach Auschwitz deportiert. Ihre Mutter will ihn nicht allein lassen, begleitet ihn in den Tod. Ihrer Tochter Margot trägt sie auf, unterzutauchen. Sie wird später enttarnt und nach Theresienstadt deportiert.
Das ist ein Trauma. Was soll ich Ihnen sagen? Fassen kann man das nicht. Und vergessen kann man es auch nicht.
Nach der Befreiung wandern sie und ihr Mann in die USA aus. Jahrzehntelang hatte sie nicht über ihre Erlebnisse gesprochen. Dann zieht sie mit 88 Jahren zurück in ihre Geburtsstadt Berlin. Hält hunderte Lesungen und Vorträge, besucht Schulen. Margot Friedländer hätte viele Gründe gehabt, Deutschland, die Deutschen zu hassen. Stattdessen reichte sie ihnen die Hand.
Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Alles ist gleich.
Sie erhielt unzählige Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz, und mahnte bis zuletzt vor dem zunehmenden Antisemitismus.
Tom Garus in Berlin, wie sind die Reaktionen auf den Tod von Margot Friedländer?
Es gibt eine erste Reaktion vom Abend vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Er würdigte Margot Friedländer mit den Worten: Sie hat unserem Land Versöhnung geschenkt, trotz allem, was ihr die Deutschen als junge Menschen angetan hatten. Eigentlich sollte Steinmeier ihr heute das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verleihen, die größte und bedeutsamste Auszeichnung, die dieses Land zu vergeben hat. Dazu kam es nicht mehr. Erst am Mittwoch noch war Friedländer hier in Berlin vor dem Berliner Senat und dem Berliner Abgeordnetenhaus und appellierte noch einmal: Bitte seid Menschen. Das war ihre große Message, ihre Nachricht auch an die junge Generation, die sie immer weitergetragen hat. Nun ist die Berlinerin Margot Friedländer gestorben und mit ihr ist eine der größten und bedeutendsten Holocaust-Überlebenden von uns gegangen.
Vielen Dank nach Berlin, Tom Garus. Und ein ausführliches Porträt von Margot Friedländer finden Sie auch in der ARD-Mediathek. Gestern die Wahl zum Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken. Heute der erste Arbeitstag. Papst Leo XIV. Kommt langsam im Amt an. In der Sixtinischen Kapelle feierte er den ersten Gottesdienst, also genau dort, wo gestern aus Kardinal Robert Francis Prevost der Papst wurde. In seiner Predigt beklagte er einen Mangel an Glauben und das Streben nach Macht in der heutigen Zeit.
Der erste Gottesdienst führt Papst Leo XIV. Zurück an den Ort, an dem er gewählt wurde, in die Sixtinische Kapelle. Jeder Blick, jede Geste, jeder Satz wird genau beobachtet. Alles kann mit Bedeutung aufgeladen werden, selbst Kleinigkeiten. Auch der neue Papst verzichtet auf die roten Schuhe und trägt schwarze, wie sein Vorgänger Franziskus. Leo XIV. Hat als Missionar gearbeitet in Peru. Das prägt auch seine erste Predigt. Es gibt Orte, an denen die Notwendigkeit der Mission besonders dringend ist. Denn der Verlust des Glaubens bringt nicht selten tiefgreifende Dramen mit sich. Den Verlust des Lebenssinns, das Vergessen der Barmherzigkeit, die Verletzung der menschlichen Würde. Die Erleichterung über die schnelle Papstwahl ist den Kardinälen anzumerken.
Deswegen bin ich am Ende, kann ich Ihnen sagen, sehr glücklich. Und ich glaube, es ist ein sehr positiver Moment für die Kirche.
Leo XIV. Ist der erste Papst aus den Vereinigten Staaten. Die Erwartungen sind hoch, zumindest bei jungen US-Studenten in Rom. Ich hoffe, er steht für die guten amerikanischen Werte, dass er offen ist. Der Status der USA in Europa ist inzwischen ziemlich schwierig. Da könnte sich mit dem Papst vielleicht was bewegen. Offiziell in sein Amt eingeführt wird Papst Leo am Sonntag in einer Woche mit einem feierlichen Gottesdienst hier auf dem Petersplatz.
Verena Schelter auf dem Petersplatz. Heute also die erste Messe des neuen Papstes. Lässt sich denn schon erkennen, was ihm wichtig ist?
Ja, also ich denke, man kann zumindest sagen, dass er erste Akzente gesetzt hat. Die Messe hat ja, wir haben es gerade im Beitrag gesehen, in der Sixtinischen Kapelle stattgefunden und die Predigt war an die Kardinäle gerichtet. Durchaus überraschend war, dass er seine ersten Worte auf Englisch gesprochen hat. Denn man muss wissen, im Vatikan wird traditionell überwiegend Italienisch gesprochen. Man könnte das so als eine Art inklusives Zeichen werten, denn es gibt durchaus einige Kardinäle, die nur schlecht oder sogar gar nicht Italienisch können. Eine andere Botschaft könnte sein, gerichtet an die US-amerikanischen Kardinäle, denn dort ist die katholische Kirche durchaus sehr gespalten. Und gerade in seinen Eingangsworten auf Englisch hat er immer wieder zur Einigkeit aufgerufen. Das hat sich durch die gesamte Predigt auch immer wieder, wiederholt. Und er möchte diese Einigkeit bewahren und den Teilen auch wiederherstellen.
Vielen Dank, Verena Schelter, nach Rom. Auch am Tag nach der Wahl fragen sich viele Menschen, wofür steht dieser Papst? Frühere Äußerungen zeigen, auch wenn er aus den USA kommt, die Migrationspolitik der Trump-Regierung sieht er kritisch. US-amerikanische Bischöfe sagen schon Konflikte voraus zwischen Washington und dem Vatikan. Um den neuen Papst besser zu verstehen, lohnt sich auch ein Blick nach Peru. Denn dort hat er viele Jahre lang gelebt. Und seine Arbeit als Missionar, die hat ihn geprägt.
Der Papst ist aus Chiclayo. Voller Freude sind sie zur Kathedrale geeilt. Hier im Norden Perus kennen sie den Mann, der nun Papst ist, persönlich. 8 Jahre lang, bis 2023, sei ihr Bischof Prevost Naba, einer von ihnen gewesen. Wir haben ihn als sehr empathisch und solidarisch erlebt. Er war in der Pandemie immer für uns alle da. Er hat uns unterstützt. Die Glocken läuten auch in Trujillo, wo der heutige Papst Leo Mitte der 80er Jahre als Missionar in einfachen Verhältnissen lebt, Pfarreien gründet, das Priesterseminar leitet. Es ist ein sehr einfacher, bescheidener und ruhiger Mensch. Eine starke Stimme für die Armen und Ausgegrenzten, in der Not vor Ort, ein Bischof in Gummistiefeln. Hier ist eines der Dörfer, das stark durch die Überschwemmung und den Starkregen zerstört wurde. Es gibt Vorwürfe, Prevost habe Missbrauchsfälle in der Kirche nicht konsequent verfolgt. Er weist dies zurück. In Chiclayo sehen die Menschen Papst Leo XIV. Als starke Stimme für die Anliegen im globalen Süden. Für sie ist der neue Papst ein Peruaner.
Eine erfolgreiche Bundestagswahl und steigende Mitgliederzahlen. Die Linke hat ein neues Selbstbewusstsein. Auch dank Fraktionschefin Reicheneck punktet die Partei. Und das vor allem bei jungen Menschen. Auf dem Bundesparteitag in Chemnitz wird beraten, wie die Wählerinnen und Wähler auch auf Dauer gehalten werden können. Die wichtigsten Themen der Partei: Wohnen, Sozialleistungen und zunehmende Armut.
Die Linke feiert ihr Comeback. Seit ihrem überraschend guten Abschneiden bei der Bundestagswahl mit 8,8% sieht sich die Partei im Aufwind. Auf dem Bundesparteitag in Chemnitz will die Linke aber vor allem über ihre künftige Ausrichtung und Rolle in der Opposition beraten. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag setzt gleich zu Beginn den Ton und fordert, den Kapitalismus abzuschaffen.
Wir wollen ein Wirtschaftssystem abschaffen, in dem die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Ja, ein solches System wollen wir abschaffen, denn egal, was Konservative, Neoliberale oder Rechte behaupten, ein solches Wirtschaftssystem hat mit Demokratie nichts, aber auch rein gar nichts zu tun.
55.000 neue Mitglieder hat die Linke seit Jahresbeginn dazugewonnen und sich damit zahlenmäßig verdoppelt. Unter dem Motto Hoffnung organisieren versteht sich die Partei auch als Gegenmodell zur neuen Bundesregierung aus Union und SPD.
Es ist Zeit für echte Veränderung. Die neue Regierung ist die Regierung der Hoffnungslosigkeit. Wir dagegen, wir werden die Hoffnung organisieren.
Wichtig dafür sei Geschlossenheit, so Schwertner.
Denn nur eine Partei, die miteinander solidarisch ist, kann auch glaubhaft vermitteln, für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen.
Die Linke will wieder eine Mitmachpartei werden, die sich um die Anliegen der Menschen vor Ort kümmert. Noch bis morgen sollen dazu Anträge auf dem Parteitag beraten werden.
In Chemnitz hat Kerstin Palzer den Auftakt dieses Parteitags beobachtet. Wie hat sich denn die Linke heute gezeigt?
Gerade ist Pause hier beim Parteitag der Linken in Chemnitz. Doch insgesamt zeigt der Parteitag, dass sich die Linke deutlich verjüngt und damit auch radikalisiert hat. Die Klassenfrage ist wieder zentral und die Linke will nicht nur eine sozialistische Mitgliederpartei sein, sondern auch den Kapitalismus abschaffen. Intern streitet die Partei hier in Chemnitz darüber, ob linke Abgeordnete in Zukunft nur noch für 12 Jahre im Parlament bleiben sollen und ob ihre Diäten auf 2.850 Euro, einen durchschnittlichen Lohn in Deutschland, begrenzt werden sollen. Die 55.000 neuen Mitglieder allein in diesem Jahr machen die Partei selbstbewusst. Und die Partei weiß, dass die neue Regierung sie für eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag braucht. Man bietet sich an, man fordert aber auch mehr Macht und Gespräche auf Augenhöhe mit der schwarz-roten Regierung. Zum Beispiel bei der Wahl von Verfassungsrichtern. Das wird schwierig, denn da gibt es ja noch den Unvereinbarkeitsbeschluss der Union gegenüber der Linken, der Zusammenarbeit eigentlich ausschließt. Ohne die Linke gibt es die Zweidrittelmehrheit, aber nur mit der AfD.
Vielen Dank, Kerstin Palzer in Chemnitz. In Paris und Warschau war er schon. Jetzt ist Friedrich Merz nach Brüssel gereist. Im NATO-Hauptquartier ging es um die Zukunft des Militärbündnisses. Mit den Spitzen der Europäischen Union sprach der Kanzler über schärfere Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Asylsuchenden. Merz versicherte, die neue Bundesregierung werde sich dabei an EU-Recht halten. Und auch über Europas Verteidigung wurde gesprochen.
Ein Blitzbesuch in Brüssel, wo Merz einst seine Karriere als Europaabgeordneter begonnen hatte. 4 politische Treffen in nur 5 Stunden. Merz hat es eilig. Thema Rüstungsproduktion. Die soll Europa schnell und mit viel Geld hochfahren, um verteidigungsfähig zu sein. Gemeinsame Schulden dafür lehnt aber auch der neue Kanzler ab, allerdings mit einer Hintertür.
Ich will den Ergebnissen auch der Beratung in der Bundesregierung und auch mit der EU-Kommission hier nicht vorgreifen. Aber es muss beim Regelfall bleiben, dass die Europäische Union nur im Ausnahmefall Schulden aufnimmt.
Bei seinem Antrittsbesuch bei der NATO betont Merz, die USA seien für lange Zeit unverzichtbar für die Sicherheit Europas. Nach seinem ersten Telefonat mit Trump zeigt er sich aber optimistisch, dass Washington nicht mehr auf Konfrontationskurs ist.
Ich stelle mit Freude fest, dass sich die Haltung der amerikanischen Regierung offensichtlich verändert hat, auch in der Akzeptanz dessen, was wir als europäische NATO-Partner tun.
Mehr Geld alleine reiche aber nicht, betont der Kanzler. Auch die europäische Rüstungsproduktion müsse deutlich effizienter werden. Ein Antrittsbesuch in Brüssel, bewusst am Europatag. Merz unterstreicht damit, Deutschland soll wieder ganz vorne mitspielen in der EU. Europapolitik ist ab jetzt Chefsache. Auf den neuen Kanzler warten aber schwierige Diskussionen, vor allem bei der Frage, ob für gemeinsame Aufrüstung nicht doch auch gemeinsame Schulden möglich sein sollten.
Tausende Soldaten, Panzer und Raketen. Mit einer großen Militärparade hat Russland an den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland vor 80 Jahren erinnert. Präsident Putin nutzte die Parade, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Wieder müsse Russland gegen Narzissmus und Antisemitismus kämpfen, sagte Putin und zog damit Parallelen zum Zweiten Weltkrieg.
Zum 80. Jahrestag des Sieges wurde aufgerüstet. Mehr Soldaten als im vergangenen Jahr und mehr Technik, vom Kampfpanzer bis zum neuesten Drohnentyp, der auch in der Ukraine eingesetzt wird. Wie die Soldaten der hier sogenannten Spezialoperation. 1.500 von ihnen marschieren hier mit. Ihnen gilt der Dank des Präsidenten. Das ganze Land, die Gesellschaft und das Volk unterstützen die Teilnehmer der Spezialoperation. Wir sind stolz auf ihren Mut und ihre Entschlossenheit, auf jene Kraft des Geistes, die uns immer nur den Sieg gebracht hat. Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs sind seiner Einladung gefolgt. Der wichtigste ist Chinas Staatschef Xi Jinping. Putin nennt ihn einen guten Freund. Zum Ende der Parade noch einen Dank an nordkoreanische Offiziere, die mit Russland gegen die Ukraine gekämpft haben. Bei der Kranzniederlegung für den unbekannten Soldaten ist auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico dabei, als einziger Regierungschef aus der EU, trotz Warnungen aus Brüssel. Zur gleichen Zeit in der Stadt, man feiert den Tag des Sieges. Ja, wir haben gesiegt und wir werden siegen. Russland siegt. Das ist das bestimmende Gefühl heute.
Wladimir Putin hat auch am Gedenktag auf Propaganda gesetzt. Er schlägt den historischen Bogen vom, wie es hier heißt, großen Vaterländischen Krieg zum Krieg gegen die Ukraine. Bei vielen Russen scheint das immer noch zu verfangen.
Wie erwartet, muss sich Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen nach einem neuen Trainer umsehen. Xabi Alonso hat jetzt offiziell verkündet, dass er die Werkself zum Saisonende verlässt. Alonso führte Leverkusen zum Double aus DFB-Pokal und Meistertitel. Laut spanischen Medien wechselt er zu Real Madrid. Der 43-Jährige werde dort die Nachfolge von Carlo Ancelotti antreten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 10. Mai.
Ein Hoch über der Nordsee sorgt verbreitet für sonniges Wetter. Ein kleines Tief über Polen bringt im Nordosten allerdings zum Teil dichte Wolken. Heute Nacht funkeln fast überall die Sterne. Auch die Wolken an den Alpen lösen sich auf, während in den Nordosten teilweise dichte Wolken ziehen. Schauer sind dort morgen aber die Ausnahme. Sonst verbreitet sonnig. Vom Südschwarzwald bis zu den Alpen sind am Nachmittag einzelne Schauer möglich. An den Küsten heute Nacht um 10 Grad, im zentralen und östlichen Bergland leichter Frost. Dort und im Norden sowie an den Alpen morgen unter 20 Grad, im Westen dagegen mancherorts fast sommerlich warm. Sonntag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonnenschein, an den Alpen vielleicht später einzelne Schauer. Auch die neue Woche beginnt meist sonnig und warm. Vom Südschwarzwald bis zu den Alpen sind lokale Schauer und Gewitter möglich.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Ingo Zamperoni blicken auch wir auf das Leben von Margot Friedländer und ihr Vermächtnis. Außerdem Linken-Chefin Schwertner im Interview, wie sich die Partei eine Zusammenarbeit mit der CDU vorstellt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend.